Ja, und dieser steht im Evangelium des Lukas im 10. Kapitel ab Vers 38. Jesus kam in ein Dorf. Da war eine Frau mit Namen Martha, die nahm ihn auf. Und sie hatte eine Schwester, die hieß Maria. Die setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seiner Rede zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen, ihnen zu dienen. Und sie trat hinzu und sprach: Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester allein dienen lässt? Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Der Herr aber antwortete und sprach zu ihr: Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe. Eins aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt. Das soll nicht von ihr genommen werden.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Lasst uns einen Augenblick still werden und um Gottes Segen für sein Wort bitten. Darf ich mal in die Runde fragen, wer von euch diese Geschichte aus der Bibel schon mal gehört hat? Ach du liebe Lust, ja, das sind eine ganze Menge. Ist ja bekannt, die Geschichte von Martha und Maria. Eigentlich muss man jetzt mal im Lukas 10 seine Bibel aufschlagen und ein bisschen mitdenken. Ich hoffe, ihr seid dabei. Christine hat es uns wunderbar vorgelesen. Kein Gleichnis, keine Lehre, eine wahre Geschichte. Ich fange mal an. Was für Stimmen hörst du in deinem Herzen? Wenn ich so rumgucke, seid ihr ja alle gesunden Alters, weil die Jugend, die neuen Generationen, die machen es ein bisschen klüger als meine Generation, die lassen sich nicht so antreiben. Was für eine Lebenslosung bringt was in deinem Herzen zum Klingen? Ich habe so viel zu tun. Ich habe richtig viel auf dem Zettel. Ohne Fleiß? Das haben sie mir zu DDR-Zeiten noch so richtig eingetrichtert. Das durften wir noch farbig gestalten. Geht nicht? Das ziehe ich durch. Bloß nicht aufgeben. Ganz oder gar nicht. Und wisst ihr, wenn man solche schöne deutschen Sprüche, die uns zur Hochleistung angetrieben haben, mal verinnerlicht, was kommt am Ende raus, wenn man sagt, erst die Arbeit? Ja, aber wenn die Arbeit nicht aufhört? Fragen wir mal einen Sigi Plätz, ob irgendwann seine Arbeit aufhört? Oder bei mir als Pfarrer oder ein Treff gegenüber Petra, die Arbeit, die hört nicht auf. Es gibt immer Arbeit. Es gibt immer jemanden, der besucht werden möchte, was zu tun ist. Wenn ich dieser Lebenslosung folge in meinem Herzen, was passiert dann? Nur nicht locker lassen. Kennt ihr das? Ja, wer von uns nicht locker lässt, der ist auch nicht locker. Er braucht Physiotherapeuten und Sitzung hinter Sitzung hinter Sitzung, aber es wird nicht locker. Wenn ich was anfange, dann bringe ich es auch zu Ende. Aber wenn es nicht so leicht geht, wenn du irgendwo stecken bleibst, wenn es Probleme ergibt, dann hast du ganz schön viel Druck auf dem Kessel. Oder der schöne Spruch, selbst ist der Mann. Die Baumärkte werben ja damit, weil sie wollen, dass jeder Mann seine eigene Bohrmaschine besitzt. Möglichst drei Varianten davon, damit er auch die großen Löcher ohne fremde Hilfe hinkriegt. wenn ich nach dieser Lebenslosung lebe und nie gelernt habe, Hilfe in Anspruch zu nehmen, mal beim Nachbarn zu klingeln, kannst du mal mit anpacken, darf ich mir mal deine Maschine borgen, dann werde ich auch vielleicht ein Eigenbrötler, vielleicht egoistisch, dann rammel ich mit meinem eigenen Kopf durch die Wand, dann habe ich nie gelernt, im Leben mal jemanden um Hilfe zu fragen. Kennt ihr das? Ohne mich geht gar nichts. Manche leben in ihrer Familie so und die sagen dann, wenn es mich nicht gäbe, wer würde denn dann hier das Essen kochen? Wenn ich die Wäsche nicht rauslege abends, da läuft mein Mann rum, keine Ahnung, grün-blau kariert, durcheinander. Wenn ich nicht da bin, da wird hier nichts mehr gemacht. Ich bin unersetzbar. Diese Stimmen, ihr Lieben, diese Lebenslosungen sind vielleicht an und für sich alle einzeln genommen gar nicht so schlecht, weil sie haben uns zu Disziplin und zu Leistung und zu einer gewissen Lebens- und Arbeitsordnung gerufen. Aber wenn ich sie verinnerliche, wenn sie mit mir aus dem Unterbewussten machen können, was sie wollen, dann verhindern sie Stille, innere Ruhe und Entspannung. Meine Frau und ich, wir gehen gerne wandern und wenn wir dann mal im Gebirge unterwegs sind, dann habe ich als Mann natürlich das Ziel vor Augen. Gipfel schaffen, los, laufen. Ne? Wir wollen ja auch wieder runterkommen. Ne? Dann habe ich da immer das Kreuz im Blick, der muss gemacht werden heute. Und wenn ich meine Frau nicht hätte, die dann unterwegs mal sagt, Hartmut, guck mal hier, wie da die Sonne steht. Guck mal, was die Wolken da für ein Gebilde ergeben. Und hier, guck mal, die Butterblümchen, die, keine Ahnung, was da oben so wächst, ne? Oder das Murmeltier da und das, keine Ahnung, die Gämse da hinten. Ich hätte das glatt übersehen. Ich würde schnurstracks auf das Ziel zueilen und die verschwenderische Liebe Gottes da oben im Geröll noch bunte Blumen hinzusäen, würde ich gar nicht wahrnehmen. Geht's uns nicht manchmal allen so, die wir in einer Generation großgezogen wurden, die das Ziel vor Auge haben und dann verpassen wir das, was eigentlich an Liebe und Schönheit unterwegs aufzunehmen, wahrzunehmen, zu genießen ist? Ihr wisst, warum ich diese Beispiele bringe, ne? Für manches können wir nichts, das ist antrainiert, das haben wir mit der Muttermilch aufgesogen, das haben sie uns in der Schule eingeimpft, die Erziehung unserer Großeltern, das ist alte Schule. Und die größten Antreiber in unseren Breitengraden sind ja so, fünfe vielleicht, sei perfekt, beeil dich, mach's allen recht, streng dich an, sei stark. Ist vielleicht an und für sich nicht schlecht, aber wir haben manchmal unterbewusst das Wörtchen immer eingefügt. Sei immer perfekt. Beeil dich immer. Mach's immer allen recht. Streng dich immer an. Sei immer stark. Fühlt ihr was? Merkt ihr was? Das steht so nicht in der Bibel drin. Wisst ihr, was darauf folgt? Du bist nie genug, weil es geht immer noch besser. Du bist nie perfekt. Da gibt es immer jemanden, der es noch besser macht. Da ist noch mehr drin. Du bist nie schnell genug. Streng dich noch mehr an und du findest nie Ruhe. Und wenn du mal einen Moment der Ruhe hast, dann mit schlechtem Gewissen oder Unzufriedenheit. Gucken wir uns die Martha doch mal an. Die Martha in der Familie ist die große Schwester von Maria und Lazarus. Jetzt klingelt Jesus and Friends. Ihr wisst als Bibelkenner, das waren 13 ausgewachsene Männer. Natürlich ist man damals in der arabischen Welt vor 2000 Jahren gastfreundlich gewesen. Man hat gesagt, herzlich willkommen, das ist eine Frage der Ehre, ich mach's euch bequem. Martha tut das, was normal ist. Sie ist gesellschaftskonform und legt los. Alle Hausfrauen von euch wissen, was es bedeutet, 13 Männer satt kriegen. Da rennst du in den Keller, guckst in die Tiefkühltruhe, was da noch alles drin ist. Aber damals gab es keine Tiefkühltruhen. Da konntest du nur sagen, sorry, ich muss erst mal in den Globus fahren. 13 Männer, das war richtig Arbeit. Welche Lebenslosung mag der Martha angetrieben haben? Einer muss ja schließlich die Arbeit machen. Maria macht ja nicht mit. Ich bin die Einzige, die mitdenkt und die Arbeit macht. Oder wenn ich's mache, dann muss es Hand und Fuß haben. Weil ich will ja am Ende, wenn das Armbrot fertig ist, Lob einstecken. Und ich will ja, dass die Männer mich ehren und dass Jesus persönlich sagt, Martha, das war sehr lecker. Das will ich ja am Ende dann noch haben. Und das treibt die Martha richtig an. Und ihr merkt in dieser Geschichte, das Fass läuft über, weil sie schafft es mit ihrer eigenen Kraft nicht. Und dann platzt ihr der Kragen und es gibt ein Meckern um die Ecke. Komme ich später drauf zu. Wie geht Jesus drauf ein? Er sagt, Martha, Martha, du bist um vieles besorgt und machst dir viel Mühe. Darf ich einfach mal deinen Vornamen einsetzen? Jesus macht dir hier keine Vorwürfe, er nimmt den Vornamen zweimal. Und er sagt zu dir persönlich heute Vormittag, Klaus, Edelgard. Und er benutzt den Vornamen zweimal und sagt, du machst dir so viel Mühe und Sorgen. Und er fühlt mit dir mit, was dich antreibt, was dich umtreibt, was dir in den Hintern tritt, was dich innerlich nicht locker lässt, was dich anspannt. Ich sag euch ehrlich, ich bin so ein Martin. Ich mache Dienst nach Vorschrift, bin gesellschaftskonform, ich werde angetrieben. Ich habe immer als Pfarrer so viel auf dem Zettel. Ich beeile mich. Ich versuche es immer allen recht zu machen. Ich streng mich richtig an. Ich kann Martha verstehen. Wer macht denn die Arbeit sonst? Alle rufen sie bei mir an, schrecken eine Mail, wollen, dass der Pfarrer die richtige Antwort gibt oder weiterleitet und so weiter. Und dann kommt man nicht mehr zur Ruhe. Und wenn, dann nur mit schlechtem Gewissen und vielen Gedanken im Kopf. Wer macht denn dann die Arbeit? Wer kümmert sich denn sonst? Martin, Martin, du bist um so vieles besorgt und machst dir viel Mühe. Welche Sorgen treiben dich gerade um? An welcher Stelle gibst du dir gerade Mühe? Wo treibt deine innere Seele dich selber gerade an? Wovor hast du Angst? Wo hast du keine Kraft und keine Lust mehr? Ist das nicht eine Volkskrankheit geworden? Ich sag mal noch was. Verstecken wir uns als aktive Christen und Gemeindeglieder nicht manchmal hinter unserer Geschäftigkeit, weil wir uns nicht wirklich mit der Maria zu Füßen Jesu hinsetzen wollen und zuhören wollen, was Jesus uns zu sagen hat? Vielleicht würde dann Jesus zu uns sagen, lass mal los, Junge. Ich mach's anders, aber ich mach's. Vertrau mir doch endlich mal. Du bist gar nicht so wichtig. Wollen wir eigentlich Jesu Worte hören? Wollen wir wirklich hören, was er uns zu sagen hat? Oder verstecken wir uns manchmal unter Geschäftigkeit für ein gutes Ding, nur um nicht richtig hinhören zu müssen? Wir wollen ja so bleiben, wie wir sind. So sind wir es gewohnt. Änderungen verunsichern eher. Also rackern wir weiter, wie immer, und denken, wir wüssten, was Jesus zu sagen hat. Ach, wir kennen schon die biblische Botschaft. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Sorgen, ihr Lieben, Sorgen sind Misstrauen gegenüber Gott. Ich traue Gott nicht zu, dass er eine Lösung hat, die passt. Nicht nur für mich, sondern auch für die Betroffenen. Was für ein Gottesbild steht dahinter, wenn ich mir Sorgen mache und selber denke, Gott sein zu müssen und alles zu schaffen? Ist Gott wirklich an meiner Leistung interessiert? Gucken wir uns mal die Maria an. Maria, ihre Schwester, so schreibt es Lukas, setzte sich zu Jesu Füßen hin und hörte ihm aufmerksam zu. Maria verhielt sich unnormal, sie handelte intuitiv, setzte sich über gesellschaftliche Erwartungen hinweg, machte nicht, was sich gehörte. Maria wollte zuhören und vergaß darüber ihre gute Erziehung. Alles um sie herum wurde unwichtig, sie ließ Martha alleine schuften. Vielleicht merkte sie das in dem Moment gar nicht. Maria war keck, ich will nicht sagen frech. Denn zu Füßen Jesu sitzen, das blieb den Männern, den Schülern vorbehalten. So eine Rabbi-Schüler-Beziehung, da hatte eine Frau nichts zu suchen. Frauen waren da nicht erwünscht und bei jüdischen Frauen ging das gleich gar nicht. Lesen und Schreiben lernen, dem Rabbi zuhören, maximal mit Anstand, aber nicht zu seinen Füßen sitzend. Ihr merkt schon, die beiden Geschwister, Martha und Maria, sind unterschiedlich. Wer von euch ist ein Erstgeborener, eine Erstgeborene in seiner Familie? Ihr tut mir leid. Ihr seid die Versuchskarnickel eurer Eltern, was Erziehung betrifft. Ihr seid da richtig hart rangenommen. Eure kleinen Geschwister, die hatten es damals einfacher. Die hatten es viel leichter. Die Freiheiten, die ihr euch erboxen musstet, die kriegen die einfach hinterhergeworfen. Ihr habt Verantwortung übernommen. Ihr habt gesehen, wenn es der Mutti zu viel wurde, wenn ihr die kleinen Geschwister mal abnehmen müsst, wenn ihr mal mit anpacken müsst, das habt ihr trainiert. Ihr habt es besonders schwer, wie Maria zu sein. Und Maria merkte auch, diese Verantwortung für die ganze Familie, der Platz ist besetzt. Ich kann mir eine andere Rolle in meiner Familie suchen. Ich mache die freche, fröhliche, sanguinische und verbreite gute Laune. Maria vergisst alles gute Benehmen, sie will unbedingt Jesus zuhören. Warum? Weil Jesus Worte des ewigen Lebens hat. Maria wusste, wenn ich jeden Tag auf meinem Smartphone die Tagesschau lese, bei Bild rumschleiche oder bei Focus.de, dann höre ich immer die furchtbaren schlechten Nachrichten, die mir Sorgen machen und ein düsteres Bild zeichnen. Aber wenn ich mein Smartphone mal beiseite lege, und wenn ich Jesus zuhöre, dann bekomme ich eine gute Botschaft. Dann weiß ich, dass er mich mag und dass ich mit meinen Grenzen geliebt bin und dass er für mich eine ewige Zukunft bereithält. Und wenn ich in meinem Leben irgendwas in Sand gesetzt oder was kaputt gemacht habe, dann kann der mir helfen, die Scherben wieder zusammenzukleben. Bei Jesus kriege ich gute Nachrichten, Zuversicht, Hoffnung, gute Botschaften. Das wusste die Maria. Wissen wir das auch? Warum gehen so wenige Menschen in die Kirchen zu den Gottesdiensten, um Segen zu empfangen, um Hoffnung zu schöpfen, Zuversicht zu finden, Mut für das ewige Leben zu tanken? Dort kriegen wir doch die guten Nachrichten, die uns helfen, das Leben auszuhalten und die Hoffnung nicht zu verlieren. Jesus ist ja da, nur wir sind so beschäftigt. Wir haben keine Zeit für einen Gottesdienst, für den Hauskreis oder für das Bibellesen und das persönliche Gebet. Wir rammeln durch den Tag, weil wir haben ja so viel auf dem Zettel und haben Angst, wenn wir uns mal hinsetzen und zur Ruhe kommen, dann sagt uns Jesus vielleicht etwas, was wirklich verändert und helfen könnte. Oh, dann ging es ja an unsere Gewohnheit. Jesus sagt, nur eines aber ist wirklich wichtig und gut. Maria hat sich für dieses eine entschieden und das kann ja niemand mehr nehmen. Ja, Stille in der Gegenwart Jesu bleibt wohl umfochten. Und jeder von uns muss dafür seinen eigenen Zugang finden. Erkenne, was Maria begriffen hat. Hier bei Jesus gibt es Worte des ewigen Lebens. Lass dich nicht von inneren Antreibern abhalten. Es ist deine Verantwortung. Da darfst du auch mal mutig und keck sein und dich gegenüber anderen durchsetzen, wie Maria. Henry Nouwen hat einmal geschrieben, du musst beten und in die Stille. Das schafft Raum für die Stimme Gottes, die sagt, du bist mein geliebtes Kind. Wenn du sie nicht hörst, dann rennst du umher und bettelst um Bestätigung, Lob und Erfolg. dann bist du nicht frei. Wir denken vielleicht, Martha, die Starke, die hat Kraft, das ist eine Powerfrau, die zieht durch, ja, die macht das Ding. Die inneren Antreiber geben ihr Durchsetzungsvermögen. Und ich sage euch ehrlich, als Pfarrer wünsche ich mir solche Mitarbeiter. Die sehen die Arbeit, das knallt, da kann man was reißen. Jedoch, Martha ist gefangen. Sie kommt aus ihrer Lebenslosung nicht raus. Am Ende ist sie vielleicht sogar Burnout gefährdet. Wir denken vielleicht, Maria, die alte, weiche, blasse, fromme Frau, das sind die mit Dutt und irgendwelchen schwarzen Kitteln aus Schwesternschaften, die so den Kopf immer leicht geneigt haben und so süßlich lächeln. Nein, Maria ist nicht diese Schwache, sie ist die Starke, sie ist frei. Sie ist nicht auf Lob und Anerkennung aus, unterliegt nicht inneren Antreibern. Maria weiß, dass Jesus sie so liebt, wie sie ist, auch ohne Leistung. Maria ist tough, sie setzt sich über das gesellschaftliche Norm hinweg, sie verhält sich wie ein Jünger. Maria will so nah an Jesus dran sein wie möglich. Es ist ihr egal, was andere Menschen von ihr denken. Jetzt könnten wir miteinander noch überlegen, was ist denn das gute Teil, das Jesus hier meint? Ist das wirklich nur der gute Teil, wenn wir vor Jesu Füßen sitzen, die Hände in den Schoß legen und zuhören? An dieser Stelle kann ich mich nicht so lange aufhalten, aber da muss man das Lukas-Evangelium in seiner Komposition betrachten. Denn wenige Zeilen vorher wird von dem barmherzigen Samariter gesprochen, wo Jesus lobt, dass dieser Samariter angepackt, diakonisch geholfen und jemanden richtig geholfen hat. Er hat sich aus seinem Tagesablauf herausrufen lassen, um praktisch zu helfen. Und eine Geschichte später sagt er, hier hat Maria das richtige Teil gewählt, nichts zu tun, zuzuhören. Also ihr Lieben, das Besondere ist die Fähigkeit für die Entscheidung im Jetzt zu leben und ohne innere Antreiber und den Drang nach Anerkennung zu handeln. Das gute Teil ist situationsabhängig, was eben gerade dran ist. Manchmal ist es beten und zuhören, manchmal ist es praktisch werden und anpacken. Gucken wir uns zum Ende nochmal Jesus an, als dritte Person in dieser Geschichte. Jesus kommt zu Besuch und setzt sich. Er bringt sogar 12 Freunde mit. Er beantwortet aufkommende Fragen nicht. Wer macht denn jetzt die ganze Arbeit? Wer kümmert denn sich ums Essen? Wovon sollen wir satt werden? Wo werden wir schlafen? Kann Maria eigentlich jetzt in Ruhe zuhören? So ist das manchmal Jesus im Alltag. Wir merken es gar nicht. Er kommt und setzt sich. Jesus ist einfach da. Und wir? Wir kriegen den gar nicht mit. Wir arbeiten einfach weiter. Wir lassen uns von ihm kaum unterbrechen. Wir kriegen es nicht mit, dass er da ist, mit uns ins Gespräch kommen will, etwas zu sagen hat, weil wir sind ja zu beschäftigt. Jesus redet und wir hören gar nicht hin. Jesus redet durch sein Wort andere Menschen, Erlebnisse, Gedanken, Umstände, die innere Stimme. Aber wir sind viel zu busy. Wir sind nur so mit halbem Ohr dabei. Und manchmal mit Absicht, weil wir gar nicht wirklich zuhören wollen. Und wenn wir diese Geschichte ernst nehmen, leidet Jesus mit. Auch wenn man es vielleicht nicht so spürt, Jesus leidet mit Martha. Er fühlt mit, Martha, Martha, du bist um so vieles besorgt, du machst dir so viel Mühe. Und ich darf dir heute Morgen sagen, Jesus leidet auch mit dir, wenn dich diese inneren Antreiber fertig machen, die du einerzogen bekommen hast. Wenn du vor der Wahrheit davonläufst, weil du seine zum Positiven verändernde Botschaft nicht zulassen kannst, wenn du das Reden Jesu nicht aushalten kannst, wenn du nichts Neues von ihm oder einer Predigt in der Kirche erwartest, wenn du nicht erwartest, dass eine stille Gebetszeit mit ihm dein Leben verändern kann, da leidet Jesus mit, weil du einfach weiterarbeitest und die Kerze nicht anzündest und dich nicht für eine Viertelstunde hinsetzt. Schön ist es in dieser Geschichte, Jesus verurteilt nicht. Er sagt nur, Martha, es ist nicht gut, wenn Sorgen Macht über dich haben. Jesus konfrontiert aber. Ohne Konfrontation ändert sich bei uns Menschen eben nichts. Jesus kommt, setzt sich hin und wartet, bis Martha explodiert. Erst wenn unser Schmerz groß genug ist, verändert sich was. Wir können nämlich nur selber in und an uns etwas ändern. Und Ratschläge nützen da oft nichts. Aber Denkanstöße sind vielleicht manchmal wichtig. Nur wenn Martha selber ihre inneren Antreiber erkennt, sind sie wirklich entlarvt und können mit Jesus entmachtet werden. Nur wenn Martha wirklich nicht mehr an den inneren Antreibern nach der Pfeife tanzt, ist sie fähig, aus dem Kreislauf auszusteigen. Und diesen Moment hat Jesus abgewartet. Und dann knallt's bei Martha das Hühnchen aus. Sie kommt in den schönen Versammlungsraum und sagt um die Ecke rum zu Jesus: Jesus, kannst du nicht mal meiner Schwester Maria sagen, dass sie mir helfen soll? Die sagt nicht mal zu ihrer Schwester Maria: Kannst du mir bitte mal helfen? So machen wir das Menschen manchmal, ne? Ich weiß nicht, ob ihr es aus eurer Erziehung kennt, dass jemand gesagt hat: Der liebe Gott sieht alles. Da hat man auch um die Ecke erzogen, ne? Weil man selber nicht die Möglichkeiten hatte, den richtigen Weg zu zeigen. Nimmt man Gott ins Boot, na, der würde schon zur rechten Zeit mit dem Klaps auf dem Hinterkopf zur Rechenschaft ziehen. Ich krieg's irgendwie nicht gebacken. So sauber ist das nicht. Aber hier sind bei Jesus Beschwerden gut aufgehoben. Wir dürfen Jesus alles sagen, ihn um alles bitten. Wir dürfen auch mal klagen oder ihn schimpfen, unsere Wut rauslassen. Dürfen bloß am Ende nicht beleidigt sein, wenn Jesus anders reagiert, unsere Bitte nicht erfüllt. Das ist sogar wie hier bei Martha zu unserem eigenen Nutzen. Jesus lässt sich nämlich nicht benutzen für unsere Ziele. Er gibt eine interessante Antwort. Er sagt: Martha, du brauchst das, was Maria sich nimmt. Wir brauchen nämlich einen gesunden Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung. Und das Problem war nicht Marthas Engagement, sondern ihre Unausgeglichenheit. Martha beschwert sich: Die Maria, meine Schwester, ist nicht okay, die müsste mir helfen. Aber Jesus sagt: Doch, Maria ist okay. Jesus sagt auch nicht: Martha, du bist nicht okay. Sie ist eine Powerfrau, sieht die Arbeit, packt an, traut sich, den Mund aufzumachen. Aber Martha braucht Orte der Stille, Zeiten der Pause, Momente der Ruhe, um sich neu zu ordnen, um sich selbst nicht zu überfordern. Und um ihre Mitmenschen nicht mit zu hohen Erwartungen zu überfordern. Jesus lenkt den Blick. Schade, dass die Geschichte hier aufhört. Wie bei einem schönen Hollywood-Streifen, wenn sich das Paar im Sonnenuntergang knutscht. Ich hätte ja gerne mal gewissen, wie sieht's nach 20 Jahren und 4 Kindern aus. Aber diese Szenen lassen die immer weg. Und hier blenden die auch aus. Ich weiß nicht, wie die Geschichte weitergeht. Es bleibt offen, das hat uns der Lukas nicht aufgeschrieben. Ob Jesus gesagt hat: Okay, ich mache hier meine Zäsur, wir gehen alle mithelfen und ich erzähle nach dem Abendbrot weiter. Oder ob Jesus gesagt hat: Komm, Martha, setz dich mal eine Viertelstunde mit her, ich erzähle die Geschichte noch zu Ende und dann packen wir alle mit an, das wird schon aus. Ich weiß es nicht. Es bleibt offen, wie sich die Mannschaft in Marthas Haus organisiert. Die Frage ist: Wie geht es bei dir weiter? Geht es bei dir weiter wie bisher? Ich wiederhole: Du brauchst das, was Maria sich nimmt. Kannst du dir das merken? Nenne Sorgen, Unruhe, innere Antreiber und deine ganze Mühe beim Namen. Rede mit Jesus drüber. Du brauchst das nicht tragen. Suche Hilfe, nicht Bestätigung. Und lauf nicht vor der Wahrheit weg. Höre Jesus zu. Das wünsche ich uns allen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.